Der Predigttext für heute ist wieder aus dem Matthäusevangelium, Matthäus 13. Da lesen wir ab Vers 51 bis zum Ende des Kapitels, Vers 58. Matthäus 13, 51 bis 58. Und das ist das Wort des Herrn. Habt ihr dies alles verstanden? Sie sagen zu ihm, ja. Er aber sprach zu ihnen, darum ist jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Königreichs der Himmel geworden ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, ging er von dort weg, und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, so dass sie sehr erstaunten und sprachen, woher hat er diese Weisheit und die Wunderwerke? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er nun dies alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Himmlischer Vater, wir brauchen deine Weisheit. Wir bitten dich, dass du uns unser Verständnis öffnest, unsere Herzen öffnest, dass du Glauben schenkst, dass du Erkenntnis schenkst, dass wir dein Wort verstehen können, so wie du es verstanden haben willst. Ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, sodass sie deinen Ruhm verkünden zu vermögen. Amen. Ich habe eine Frage zuerst an die Kinder. Die Kinder vielleicht, die schon zur Schule gehen, aber damit gleichzeitig auch an die Erwachsenen, die sich noch an ihre Schulzeit erinnern können. Vielleicht gibt es einige unter euch, die das noch können. Wenn du an deine Lehrer denkst, hast du einen Lieblingslehrer? Jemanden, von dem du sagen würdest, dieser ist ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin. Was hat er, was tut er, dass du ihn einen guten Lehrer findest? Oder wenn deine Eltern dich zu Hause unterrichten, sind sie gute Lehrer? Und wenn ja, warum denkst du, dass sie gut sind? Ich hatte einen solchen Lehrer meiner Kindheit in der dritten und vierten Klasse, einen Lehrer, von dem ich von Herzen sagen kann, das war ein guter Lehrer. Ich mochte ihn sehr, weil er humorvoll war, weil er freundlich war zu uns, er war herzlich, er kam uns Kindern nahe und er interessierte sich für uns. Und auch wenn er einmal sehr ernst werden musste und mit uns schimpfen musste, dann verlor er trotzdem nie seine Freundlichkeit und seinen Humor. Und was jetzt mindestens so wichtig ist wie all diese Dinge, er hatte eine große Begabung, uns so zu lehren, dass wir den Stoff auch verstanden und annahmen. Das war ihm wichtig und ich lernte wirklich gern in seiner Klasse. Die meisten Fächer, die wir in der Schule hatten, die waren schon einigermaßen wichtig. Und auch hilfreich, um im äußeren Leben zurechtzukommen. aber sie sind nichts im Vergleich mit der Wahrheit über das himmlische Königreich. Wenn jemand auch nie die Gelegenheit hatte oder gehabt hätte, Mathematik oder Geografie zu lernen zum Beispiel, so kann er doch überleben in dieser Welt. Aber wer nicht lernen kann und dann auch weiß, wie er in das himmlische Königreich kommen kann und darin leben kann, der ist komplett verloren. Jesus ist ein guter Lehrer. In der Tat ist er der gute Lehrer. Die Menschen sagten von ihm, dass er mit Vollmacht lehrte. Nicht wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Das waren die professionellen Lehrer. Eines der Kennzeichen dafür, dass er ein guter Lehrer ist, ist, dass er sichergestellt hat, dass die Menschen, die er lehrte, ihn auch verstehen. Und deshalb gebrauchte er Bilder, Gleichnisse, Beispiele und so weiter. Und zusätzlich finden wir an dieser Stelle hier, wo wir gelesen haben, am Ende seiner Gleichnisse über das Königreich eine Frage. Habt ihr das alles verstanden? Habt ihr das wirklich auch verstanden, was ich euch gelehrt habe? Ich glaube, das soll uns zeigen, dass es sehr wichtig ist, dass wir von dem Herrn nicht nur bewegende Geschichten oder interessante Vergleiche hören, das waren sie ja auch, sondern dass wir klar verstehen, was er will, dass wir es verstehen. Habt ihr das alles verstanden? Seine Hörer, das waren ja vor allem hier seine Jünger, sie sagen wie brave Schüler, ja. Vielleicht stimmt es ja. Und sie haben ihn im Fall dieser Gleichnisse vollkommen verstanden. Aber ich bin mir doch nicht so ganz sicher. Ab und zu sehen wir nämlich, dass sie nur meinen, sie hätten ihn verstanden. Das geht dir vielleicht manchmal auch so, nicht wahr? Mir geht es manchmal so, dass ich meine, ich hätte den Herrn wirklich verstanden. Sie waren für längere Zeit praktisch Tag und Nacht zusammen. Sie kannten den Herrn wie fast niemand sonst. Da fragte der Herr sie, was sagen die Leute über mich, wer ich bin? Es kommen dann die bekannten Antworten. Ja, sie denken, du bist einer der Propheten, der wiedergekommen ist, Elia, der wiedergekommen ist und so weiter. Dann fragt er die Jünger direkt, und ihr? Was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortet wie meistens sehr schnell. Ja, das ist doch klar. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was für eine Erkenntnis. Er hat das verstanden, nicht wahr? Und Jesus sagt ihm, das hast du nicht selbst herausgefunden, Petrus. Das hat dir der Vater im Himmel zu verstehen gegeben. Aber der Vater im Himmel hat auch die Lehre, die Jesus die Jünger gelehrt hat, verwendet, um Petrus das verstehen zu lassen. Aber dennoch zeigt Petrus gleich darauf, dass er ganz wichtige Aspekte und Wahrheiten über Jesus nicht verstanden hat. Zum Beispiel, als er dann verhindern wollte, dass Jesus leiden muss, da hat er das Wichtigste nicht verstanden. Obwohl er verstand, scheinbar, dass er der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus lehrte seine Jünger weiter. Er korrigierte sie, wenn sie nicht oder wenn sie falsch verstanden haben. Und die Jünger lernten Jesus und seine Lehre über sein Königreich und über ihn als König immer besser verstehen. Und das ging dann noch weit über seinen Tod hinaus und über seine Auferstehung hinaus. Erst als an Pfingsten der Heilige Geist auf sie kam, da verstanden sie den Heilsplan Gottes wirklich und verkündigten ihn dann richtig, so wie sie ihn verstanden haben. Und wir können heute noch in den Briefen der Apostel ihr tiefes Verständnis davon erkennen und ein Leben lang von ihnen lernen. Lernen zu verstehen, wie sie verstanden haben. Wie auch der Apostel Paulus einmal schreibt im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 3. Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen. Da könnt ihr sehen, wie ich das verstanden habe, erkannt habe. Habt ihr das alles verstanden? Fragt Jesus seine Jünger damals. Und es ist für uns eine ebenso wichtige Frage, nicht wahr? Nicht jeder hat ein so tiefes Verständnis wie Paulus und die anderen Apostel. Nicht jeder hat eine gleich umfassende Erkenntnis von Gottes Königreich und all den Wahrheiten, die damit verbunden sind. Aber wir müssen verstehen, wir müssen wachsen in der Erkenntnis dessen, was der Herr lehrt. Und zwar deshalb, damit es in unserem Leben seinen Einfluss hat und damit es in die Praxis umgesetzt werden kann, glaubend in die Praxis umgesetzt werden kann. Ich möchte euch ein Beispiel geben, das jetzt nicht alle in Erinnerung haben, weil ihr vielleicht nicht da wart. Letzte Woche im Abendgottesdienst haben wir über die Lehre von Paulus nachgedacht, in Römer 5, 3, die Lehre von Paulus, dass wir Gott auch in den Bedrängnissen rühmen können. In den Bedrängnissen können wir Gott loben und preisen. Und Paulus erklärt dann, warum? Warum geht das? Nämlich, weil Gott unser Wachstum im Glauben, unser Bewusstsein, unserer sicheren Hoffnung auch gerade durch die Bedrängnisse fördert. Und wenn wir das nicht nur hören, dass wir in Bedrängnis jubeln können, sondern auch verstehen, warum, erst dann wird uns diese Wahrheit wirklich zum Segen und zur Freude im Herrn gereichen. Wenn wir verstehen, warum, dann kann es im Leben wirken, angewandt werden. Wie gesagt, jeder Christ muss in der Erkenntnis der Dinge des Königreichs wachsen. Jetzt im Besonderen hier in diesem Abschnitt spricht der Herr aber mehr von den Lehrern, den Schriftgelehrten. Er sagt, darum ist jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Königreichs der Himmel geworden ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Das Verstehen, das geistliche Verstehen ist zuerst für die Gelehrten notwendig, dass sie richtig vom Gottes himmlischen Reich lehren können. Ich glaube, dass Jesus hier das richtige Verstehen mit dem Jüngersein eben verbindet. Wenn er sagt, darum ist jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Königreichs geworden ist, gleich so jemandem, der dann aus seinem Schatz austeilt. Es genügt nicht, dass jemand Theologie studiert, hunderte von Büchern liest, damit er ein guter Lehrer für das Volk Gottes sein kann. er muss ein Jünger geworden sein. Und zwar ein Jünger von Jesus. Wenn ihr euch erinnert, das Wort für Jünger, Mathetes, das bedeutet Schüler. Ein Schüler von Jesus. Es gibt sehr viele Theologen, die zwar sehr klug sind, auch sehr eloquent über die Dinge Gottes reden können, die aber nie Jesus als den Christus wirklich erkannt haben, nie zu ihm in die Schule gegangen sind. Jesus sagt zu dem Gelehrten Nikodemus, und das war einer der obersten, der Gelehrten Israels, Jesus sagte zu ihm, du bist der Lehrer Israels. Und er sagt zu ihm, wenn du nicht von Gott geboren bist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen und es auch nicht verstehen. Wie kann jemand das Volk Gottes über sein Königreich lehren, wenn er es nicht gesehen und nicht verstanden hat? Und ich würde sagen, weil es so viele Schriftgelehrten gibt, nicht nur in den Akademien oder in den Kirchen, sondern auch auf den Lehrstühlen im Internet sozusagen, wo viele sich bedienen und hören, ihnen zuhören. Weil es so viele Schriftgelehrten gibt, die es nicht verstanden haben und deshalb falsch lehren, müssen auch diejenigen, die sie hören, ein gutes Verständnis bekommen von der Lehre, von dem Königreich der Himmel, von den Lehren des Christus. Wir alle sollten danach streben, als Schüler Jesu zu lernen, mehr zu lernen, immer mehr zu lernen, so dass wir nicht nur für uns selbst verstehen und unterscheiden können, sondern wir sollten auch fähig werden, in einem bestimmten Maß die anderen Geschwister zu lehren. Ein Problem der Gläubigen, die im Hebräerbrief angesprochen werden, war, dass sie ein mangelhaftes Verständnis von der Lehre über die Opfer und ihre Vorbereitung auf Christus hatten. Und dass sie eben deshalb einen falschen Weg der Anbetung Gottes einschlugen. Und der Apostel kritisiert und ermahnt diese Geschwister dann wegen ihres Mangels an Wachstum in der Erkenntnis. Das ist nicht gut. Hebräer 5, Vers 11 und 12. Darüber haben wir viel zu sagen, schreibt er. Und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn während ihr der Zeit nach schon Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Er sagt, wenn man die Zeit bedenkt, seit ihr im Glauben seid, dann müsste man erwarten können, dass ihr bereits in der Lage wärt, andere zu lehren. Das ist nicht der Fall. Wohlverstanden, nicht jeder Christ, sondern nur wenige sind berufen, Lehrer der Gemeinde im formellen Sinn zu sein. Eingesetzt, ordiniert, installiert dazu, in den Kirchen zu lehren oder auf den Lehrstühlen. Aber dennoch sollten wir alle in der Erkenntnis Gottes und seines Königreichs wachsen, sodass wir andere, die noch jünger im Glauben sind, lehren können. Und dazu müssen wir die Lehre des Herrn verstanden haben und im Leben umsetzen können, sodass wir sie anderen auch erklären und vorleben können. In dieser Weise kann jeder Christ in einem, wenn auch kleinen Maß, ein Lehrer sein. Vorleben und erklären. Der eine oder andere Mann wird dann eines Tages berufen werden können, ein Schriftgelehrter zu sein, der die Geschwister auch formell im Wort Gottes lehrt. Jesus sagt über einen solchen Lehrer der Schrift, dass er sich einen Schatz angesammelt hat. Eine große Schatztruhe. Es ist ein Schatz, der Neues und Altes enthält, sagt der Herr. Es gibt Ausleger, die hierzu sagen, dass Jesus damit das Alte und Neue Testament meint. Mit dem Neuen und Alten. Ich glaube das eher nicht. Ich würde eher denken, dass es alte und neue Weisheiten sind. Alte und neue Lebenserfahrungen auch, die er weitergeben kann. Ein guter Schriftgelehrter, der eben, wie Jesus es sagt, ein Jünger geworden ist, hat über die Jahre seines Lebens einen Schatz an geistlicher Weisheit und entsprechenden Erfahrungen gesammelt. Er wird diesen Schatz nicht in einer Ecke auf dem Dachboden verstauben lassen, weil er erstens selbst täglich davon lebt und zweitens die jüngeren oder weniger reifen Geschwister daran teilhaben lassen will. Das gilt natürlich wiederum nicht nur für ordinierte Gelehrte, sondern auch für ältere und gereifte Geschwister. Wenn du denkst, dass du im Glauben und an geistlicher Erkenntnis gewachsen und gereift bist, dass du dir einen Schatz an Weisheit angesammelt hast, dass du weißt, wie man richtig glaubt und lebt, dann nutze dies, um die Jüngeren und weniger Weisen durch dein Vorbild zu lehren. Anstatt die Unreifen und Jungen und weniger Erfahrenen so vom Rand des Spielfelds aus zu kritisieren oder über ihr mangelndes Verständnis zu richten, sollten wir unseren Schatz mit alten und neuen Erkenntnissen und Weisheiten auspacken und ihn benutzen, um sie durch Vorbild und praktische Weisheiten zu unterstützen. Nun, wie um das zu illustrieren, wie Jesus dies lebt, berichtet Matthäus darüber, wie der Herr wieder hingeht und in der Synagoge, in der geistlichen Schule seines Wohnortes lehrt. Wir sehen, dass Jesus dieser Schriftgelehrte ist, von dem er spricht. Jesus ist dieser, der Schriftgelehrte, der aus seinem unendlichen Schatz hervornimmt und mit einer Vollmacht und Weisheit lehrt, dass er alle in Erstaunen versetzt. Die Leute müssen zugeben, dass er große Weisheit hat, und sie müssen auch die Zeichen, die seine Lehre begleiten, als Wunder Gottes anerkennen. Aber es geschieht nicht, wie man sollte erwarten können. Die Leute hören nicht mit Glauben auf Jesus. Sie nehmen seine Lehre nicht an und sie folgen ihm nicht nach. Im Gegenteil, sie nehmen Anstoß, wird uns hier berichtet. Warum das? Es gibt sicher zweierlei Gründe dafür. Der Grund, der hinter der mehr sichtbaren Tatsache liegt, ist der, den auch Paulus im Römerbrief, Kapitel 1, 18, nennt. Sie wollen nicht Gott die Ehre geben und sich ihm nicht im Gehorsam unterordnen. Darum nehmen sie Anstoß an ihm. Das ist ein Grund. Aber der offensichtlichere Grund ist der, dass die Leute an der Menschheit Jesu Anstoß nehmen. Sie sehen ihn als Menschen vor allem, als gewöhnlichen Menschen. Was Jesus tut und lehrt, geht gegen ihre Erwartungen, die sie an den versprochenen Messias haben. Er lehrt, dass er der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes ist. Nun, so denken die Leute in seinem Wohnort, wenn er der Messias wäre, dann wäre er doch nicht so ein gewöhnlicher Mensch, der aus unserem Dorf kommt und der einen Bauarbeiter zum Vater hat und aus einer bürgerlichen Familie kommt, die wir ja alle mit Namen kennen. Das ist zu gewöhnlich menschlich für den Messias. Der Messias muss ein König sein, der aus einer royalen Familie stammt. Der wird mit großem Gepränge und königlichem Prunk auftreten und eine siegreiche Armee anführen. Wie einst David und die anderen großen Könige. Diese Leute haben nicht verstanden, dass sie nicht auf das schauen sollen, was von außen sichtbar ist, sondern dass sie auf das Wort hören sollen, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Sie haben, wie die Jünger Jesu auch, noch nicht verstanden, dass der Christus zunächst in niedriger Gestalt kommt, bevor er für die Sünder, für die Feinde Gottes stirbt und wieder aufersteht. Wenn Jesus sagt, der Prophet gilt nichts in seiner Vaterstadt, dann spricht er davon, dass die Leute die prophetische Botschaft nicht mit offenem, glaubendem Herzen hören, aufnehmen, weil sie sich an der äußeren Erscheinung des Propheten stören. Ähnlich wie Jesus ging es auch Paulus. Wie wurde er von seinen Gegnern verunglimpft und verachtet, weil er nicht wie einer der großen philosophischen Redner auftrat, redegewandt und mit eindrucksvoller Erscheinung. Paulus ließ sich von diesen Leuten, die ihn verachteten, nicht beeindrucken, sondern er blieb dabei. Ich will nichts anderes verkündigen als das Kreuz Christi, auch wenn die Griechen spotten und die Juden sich ärgern. Die Überklugen spotten und die Religiösen sich ärgern. Ich frage mich manchmal, ob wir Paulus auch noch so hochhalten und hochachten würden, wie wir das tun, wenn er heute hierher kommen und predigen würde und eine Zeit lang unter uns leben würde. Oder ob wir am Ende sagen würden, das war gar nichts Besonderes. Oder vielleicht, wenn sogar Jesus unerkannt hier mit uns leben würde, würden wir vielleicht nach einiger Zeit sagen, er war in Ordnung, aber etwas Abwechslung wäre jetzt auch wieder mal schön. Und er hat nicht so meine Lieblingsthemen bedient, wie ich mir das gewünscht hätte. Er hat ja auch ganz schön mühsame Dinge gesagt. Er kann einem schon vor den Kopf stoßen. Ich sage das, weil ich denke, dass auch wir oft zu sehr auf die äußerlich bedeutsamen Dinge schauen oder vielleicht auch auf die intellektuell bedeutsamen Dinge und uns von dem allzu menschlichen oder gewöhnlichen auch stören lassen. Denken wir an die großen Prediger, die wir im Internet hören oder anschauen können. Das Internet ist voll davon. Es gibt wirklich sehr gute und begabte Verkündiger und Lehrer da, von denen wir uns auch ernähren können. Gutes finden können. Auch im reformierten Lager haben wir einige solcher Größen. Neben denen unsere lokalen Pfarrer unserer kleinen Gemeinden verblassen. Die können nicht das bieten. Und diese großen Männer, die auf Konferenzen eingeladen werden, die wirklich predigen und lehren können, wir können sie ganz einfach aus dem Internet in unsere Wohnung holen. Sie können, ohne das zu wollen, unsere Achtung für die kleinen und unbedeutenden Hirten abziehen, die täglich Woche für Woche unter uns sind. Aber wenn wir in Gefahr sind, die imposante Erscheinung oder die Eloquenz der großen Prediger zu bestaunen und dabei die Propheten unserer Heimatstädte herunterzuspielen, dann lasst uns doch bedenken, dass es der Herr selbst ist, der auch in den kleinen Unbedeutenden spricht, durch sie spricht. Die Menschen in Nazareth hatten Jesus nicht in der rechten Weise gehört, weil sie auf seine äußere Niedrigkeit schauten. Ja, Sohn eines Bauarbeiters, selber Bauarbeiter, Kind einer mehr oder weniger großen Familie, nichts Besonderes. Anstatt dass sie auf seine prophetische Botschaft geachtet hätten, die ihre Seelen hätte retten können. Lasst uns festhalten, dass wir alle, wenn wir wirklich Christi Jünger sind, solche sind, in denen der Heilige Geist Gottes wohnt. Jeder von euch hat den Geist Gottes in sich wohnen. Ob wir eine hohe akademische Ausbildung haben oder ob wir Bauarbeiter oder Hausfrauen sind, ob wir großen gesellschaftlichen Einfluss haben oder ob wir einen großen Zahltag heimbringen oder aber schauen müssen, dass wir mit dem Wenigen, das wir haben, überhaupt klarkommen. Als Jünger des Herrn sind wir alle irdene Gefäße, zerbrechliche irdene Gefäße, in denen die Herrlichkeit Gottes Wohnung genommen hat. Bist du dir das bewusst? Lass uns danach trachten, unaufhörlich über das Königreich der Himmel zu lernen, mehr und mehr zu verstehen, sodass wir die Jüngeren und weniger Erfahrenen nachziehen können, durch unseren Schatz an Erfahrung und Weisheit unterstützen können. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Amen.